Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Der Tanz auf drei Hochzeiten, auch heute hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Wir schauen auf die Handball-Bundesliga, auf die Champions League und auf den DHB-Pokal und fassen das Geschehen vom Wochenende zusammen mit unserem Experten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Arbeiten wir uns chronologisch vor. Fangen wir erstmal in der Handball-Bundesliga an. Da gibt es nämlich einen neuen Tabellenführer, der SC Magdeburg. Der hat nämlich auch im 6. Spiel der Saison die Oberhand behalten, sich klar und deutlich mit 31:20 gegen den VfL Gummersbach durchgesetzt und auch ein bisschen vom Ausrutscher der Rhein-Neckar-Löwen gegen Leipzig profitiert, um die Tabellenführung in der HBL einzunehmen. 12:0 Punkte, eine Tordifferenz von plus 39 und eben ein 31:20 Sieg, Sebastian, über Gummersbach in Gummersbach. Ein Sieg, der zu erwarten war, auch in der Höhe?
Ja, auf jeden Fall. Also so, auch wenn Gummersbach das letzte Spiel wirklich gut gespielt hat gegen Stuttgart, war gegen Magdeburg noch nichts zu holen. Sie haben wirklich gut mitgehalten in den ersten 10 Minuten, haben sie es wirklich ausgeglichen gestalten können. Bis zum 5:4 waren sie wirklich gut mit dabei, aber dann ist Magdeburg dann davongezogen. Sie hatten einen starken Torhüter hinten drin mit Janik Krehn, der auch das Plus in einem Tor hatte am Ende für sich. 10 Paraden, eine Quote von 37% in den letzten 9 Minuten, kam dann noch Dario Quenchet rein, der ein bisschen Spielzeit gesehen hat, konnte dort nur eine Parade holen bei einer Quote von 25% und der Torhüter war mit der Faktor dafür, dass eine gute Abwehr dort auch stand. Sie waren sehr aufmerksam, haben sich immer wieder Bälle stehlen können und haben dort auch über die erste bzw. zweite Welle wirklich gute und einfache Tore erzielen können. Das hat St. Gummersbach wirklich sehr schwer gemacht. Enis Batjarevic hat schon in der 16. Minute seine zweite Auszeit genommen, stand es 11:6, aber er konnte seinem Mann ja nicht den entscheidenden Impuls nochmal geben, dass sie dort mithalten konnten. Sie sind dann davongezogen, die Magdeburger, bis zum 17:10 zur Pause. Ja, und in der zweiten Halbzeit, da war es dann eigentlich dann schon entschieden. Da stand es dann beim 24:14, waren es dann 10 Tore und da war eigentlich klar, hier eine Viertelstunde vor Schluss, da wird nicht mehr viel anbrennen, weil Magdeburg das wirklich sehr konsequent gespielt haben. Vorne wirklich sehr souverän in den Aktionen, wirklich nur das, so wirklich ja auch zum Ziel geführt hat. Eine Wurfquote von 66%, also 2/3 der Bälle waren im Tor, obwohl auf Seiten Gummersbacher ein guter Torhüter war, muss man ja sagen. Carsten Nichtleiner, Quote von 30% mit 6 Paraden. In der zweiten Halbzeit hat er gut gehalten. Matthias Puhle nur 3 Paraden in der ersten Halbzeit, Quote von 16%. Da war er nicht ganz so stark. Aber Gummersbach hat sich da nicht aufgegeben. Sie haben nochmal versucht dran zu bleiben, haben dann so auch noch weniger Tore zugelassen als in der ersten Halbzeit mit nur 14 in der zweiten. Aber man hat einfach gesehen, Magdeburg ist die bessere Mannschaft. Sie haben da hinten raus so ein bisschen was rausgenommen. Hatten einen mal wieder überragenden Matthias Musche, der am Ende 10 Tore geworfen hatte, nur einen einzigen Fehlwurf gehabt. Und der ist im Moment wirklich in einer überragenden Form. Auch eine Marco Besiak wieder stark gespielt. Seine Nebenmann hat wirklich gut in Szene gesetzt mit 5 Assists, 3 Toren. Auch einen Albin Lagergren mit 5 Toren wirklich sehr gut gewesen. Und Magdeburg ist wirklich im Flow drinne. Gummersbach, muss man sagen, sie haben gut mitgehalten die ersten 10 Minuten und haben dann hinten raus nochmal das Ganze ein bisschen in Grenzen halten können. Aber da war für sie nichts zu holen. Das war von vornherein klar, dass es am Ende dann auch so deutlich wird. Damit war schon vor dem Spiel zu rechnen. Für sie sind das Wichtige, dass sie dann ein bisschen Selbstvertrauen sich holen können, dass sie das Spiel schnell abhaken, weil gegen Magdeburg Punkte zu holen ist sehr, sehr schwierig momentan. Deswegen müssen sie sich auf die wichtigen Spiele konzentrieren, wenn sie gegen die rechten Konkurrenten spielen.
Und Magdeburgs Matthias Musche natürlich auch jetzt weiterführender in der Torjägerliste der Handball-Bundesliga und der SC Magdeburg ganz oben. Letzte Woche Kiel geschlagen, sich jetzt gegen Gummersbach durchgesetzt. Da muss man aufpassen oder beziehungsweise die muss man auf der Rechnung haben, wenn es in Richtung Meistertitel geht, auch wenn es jetzt natürlich erst 6 Spieltage rum sind in der Handball-Bundesliga. Und eine Mannschaft, die man in Sachen Meisterschaft sowieso immer auf der Rechnung haben muss, das sind eigentlich die Rhein-Neckar-Löwen. Und die waren auch bisher verlustpunktfrei durch die Saison marschiert. Aber jetzt hat's für sie dann doch mal den ersten Minuszähler gegeben. Sie haben nämlich zu Hause gegen Leipzig nur 24:24 gespielt. Die Leipziger, die mussten auf ihren Cheftrainer Michael Biegler verzichten. Der war krank. André Haber stand an der Seite und coachte sein Team zu einem Unentschieden gegen den großen Favoriten.
Ja, genau, das hat er wirklich sehr gut gemacht, hat seine Mannschaft wirklich sehr gut eingestellt. Man muss aber auch sagen, dass die Löwen überhaupt nicht in der Form waren, wie wir zum Beispiel am Wochenende oder am Mittwoch noch waren gegen FC Barcelona, wo sie ja sehr stark gespielt haben, was aber auch daran lag, dass Metzmanser Larsen nicht in Form war und Andi Schmid entkräftet wirkte. Wir haben gehört nach dem Spiel, dass er sich vor dem Spiel übergeben hat. man hat ihm das durch das ganze Spiel über angemerkt. Er war nicht auf seinem Leistungsniveau, er wirkte ja nicht so kraftvoll, wie man ihn sonst von ihm kennt, wirklich starke Aktionen. Und das hat wirklich den Löwen wirklich sehr, sehr weh getan. Sie hatten wirklich nur zwei Spiele, möchte ich mal sagen, die so ein bisschen Normalform gezeigt haben. Das waren Janik Kulbacher mit 5 Treffern, der bei 5 Versuchen wirklich ganz, ganz stark gewesen ist, hat seine Chancen genutzt. Und ein Andreas Palicka, der wieder bombastisch stark gehalten hat und auch seine Mannschaft am Ende zum Punkt gerettet hat. 15 Paranequote von 39%, wirklich ganz, ganz stark dort gewesen. Und dann noch Jerry Tolbrink hat auch ein gutes Spiel, 5 Paraden, 5 Tore bei insgesamt 6 Versuchen. Das ist auch eine gute Zahl. Aber insgesamt wirkten die Löwen gerade vorne zu ideenlos, haben sich einfach zu viele Fehler erlaubt, sodass Leipzig immer wieder dranbleiben konnte, auch immer wieder, falls sie mal hinten dran waren, durchaus die Führung machen konnten. Und das war wirklich aus Sicht der Löwen kein gutes Spiel. Die Leipziger haben wirklich das alles gegeben. Sie haben die Chance gesehen, als sie gemerkt haben, okay, die sind noch nicht so ganz auf Top-Niveau heute, vielleicht geht hier was. Und sie haben wirklich alles reingelegt, haben wirklich gekämpft. In der Abwehr haben sie ganz, ganz stark gestanden, hatten hinten drin einen überragenden Torhüter auch. Milos Putera, der mit 12 Paranequote von 33% hatte. Zwar etwas schwächer als die von Andreas Palicka, aber trotzdem war ein ganz wichtiger Rückhalt, gerade in der Anfangsphase, wo die Leipziger auf 4-1 davonziehen konnte. Dann kamen die Löwen hinten raus und hat zu Ende der ersten Halbzeit besser rein, konnten dann noch mit 12-11 in die Führung, mit der Führung in die Pause gehen. Und dann in der zweiten Halbzeit war es ausgeglichen, es wiegte hin und her. Und dann hatten ja die Leipziger kurz vor Schluss, 30 Sekunden vor Schluss, das 24-23 geworfen. Und dann Mats Mensah-Larsen mit der 3 Sekunden vor Schluss wirft er den Ball zum 24-24 ins Tor am Ende. Verdient, würde ich sagen. Leipzig natürlich die Chance gehabt, sogar vielleicht 2 Punkte zu holen, aber für sie war es überhaupt das erste Mal, dass sie Punkte gegen ihre Neckarlöwen sammeln konnten, was am Ende verdient war, weil sie alles aufgeboten haben, wirklich gekämpft haben bis zum Ende. Ganz, ganz stark. Niklas Pieskowski hat mit 5 Toren, auch Raul Santos war wirklich sehr gut mit 5 Toren und das haben sie gut gemacht. Sie haben alles gegeben und bei den Löwen muss man sagen, das war nicht das Top-Leistungsniveau, weil einfach Mats Mensah-Larsen auf Rückraum Mitte ja, den etwas schwächelnden und etwas kränkelnden an die Spiel nicht andersweise ersetzen konnte und somit verlieren die Löwen einen Punkt, was natürlich wehtun kann am Ende, aber im Moment sieht es noch soweit ganz gut aus für die Löwen, das sollten sie jetzt möglichst schnell abhaken und das wird auch Nikola Jakobsen mit Sicherheit nicht fröhlich gestimmt haben, wir haben es gesehen, aber er wird auch gesehen haben, okay, Andi Schmid war einfach nicht auf seinem Leistungsniveau, weil er einfach sich vorher erbrochen hat und das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig, dann die Top-Leistung zu bringen.
Und somit sind die Rhein-Neckar-Löwen aktuell erstmal Dritter in der Tabelle, 3 Punkte hinter den Magdeburgern, haben allerdings auch noch ein Spiel in Rückstand. Vierter, frisch auf Göppingen, die haben sich durchgesetzt mit 31-25 gegen den TVB Stuttgart. Und auf Platz 5, da steht der THW Kiel. Die hatten ja in der letzten Woche die Schlappe gegen Magdeburg kassiert. Jetzt hatten sie Gelegenheit, sich gegen Bietigheim ein bisschen den Frust von der Seele zu schießen. Das haben sie auch gemacht, Sebastian, beim 34-20. Dieses Spiel gegen Bietigheim, was gibt das für Aufschluss über die Kieler? Weil wir ja immer wieder sagen, ziemlich viele Fragezeichen bisher bei ihrem Saisonstart. Kann man aus dem Spiel Rückschlüsse ziehen oder ist der Kräftevergleich zwischen den beiden oder der Kräfteunterschied einfach zu groß?
Also er ist eigentlich schon zu groß. Was man mal sagen muss, dass diese 3-2-1-Formation wirklich sehr, sehr gut funktioniert von den Kielern. Weil man muss sehen, in der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, da hat wirklich Bietigheim sehr, sehr gut mithalten können, hat einen guten Torhüter drinne mit Domenico Ebner, der immer wieder Bälle wegnehmen konnte von den Kielern. Am Ende eine Quote von 26% gehabt, mit 7 Paraden hat 39 Minuten gespielt. Also ein gutes Spiel von ihm. In den letzten 20 Minuten kam dann Jürgen Müller rein mit einer Parade, Quote von 7%. Das ist natürlich dann nicht so gut, aber das haben sie da bis dahin sehr gut gespielt. Sie waren immer nah dran und dann, als die Kieler ihre Abwehr umgestellt haben von einer 6-0 auf eine 3-2-1, haben sie sich wirklich absetzen können und da war wirklich dieser der Bruch im Spiel drin für die Bietigheimer, die es dann wirklich sehr, sehr schwer getan haben, die 1-gegen-1-Situation zu gewinnen, gegen diese offensive Deckung auch agieren zu können. Und da ist dann wirklich Kiel davongezogen. Ich glaube, das war so ein bisschen auch der Schlüssel. Und das kann man auch positiv mitsehen, weil die Kieler sind einfach sehr flexibel in ihren Abwehrformationen. Die 6-0 ist normalerweise die, mit der sie starten. Aber sie haben natürlich in einem Damar Gudovnek und einem Henrik Pekela zwei Leute, die vorne auf der 1 im Endeffekt, also auf der Position, um den Mückraum zu stören, wirklich sehr, sehr gut agieren können. Und das haben sie nutzen können. Diese 3-2-1 hat wirklich sehr gut funktioniert. Und dann haben sie es in der zweiten Halbzeit wirklich klar machen können. Haben das Spiel für sich entscheiden können. Ganz, ganz starker Spieler noch gewesen. Viele einfache Tore geworfen, weil sie sehr aufmerksam waren. Am Ende 7 Steals gehabt und da hat Bietigheim sich so ein bisschen davon abkochen lassen, haben sich dann zu sehr davon beeindrucken lassen, wie die Kieler das gespielt haben, sind dann auch an die Wolf gescheitert, mehrfach an die Wolf, 10 Paranequote von 34%. Niklas Sandin hat einen 7 Meter gehalten, kam dort dafür rein, hat dann auch dafür gesorgt, beziehungsweise nicht dafür gesorgt, aber mit dem einen 7 Meter, den er gehalten hat, hat Christian Schäfer seine rote Karte bekommen. Er war bis dahin bester Werfer für die Bietigheimer und er hat 8 Tore geworfen. Und die rote Karte, muss ich sagen, finde ich zu hart, einfach aus dem Grund, weil er die rote Karte bekommen hat, weil er Niklas Galantin am Kopf getroffen hat, würde ich normalerweise sagen, ja, ist rote Karte. Da Niklas Galantin aber sich zum Ball hin bewegt, ist es keine rote Karte in meinen Augen. Deswegen schade für die Bietigheimer, dass sie ihren besten Torschützen dort verloren haben, aber es hätte das Spiel auch nicht in einer anderen Richtung bewegt, sondern Kiel war wirklich sehr gut in der Phase im Spiel drinne, haben das sehr souverän zu Ende gespielt, hatten den besten Werfer Nikola Bilic mit 10 Treffern, auch Ole Rahmen mit 9 Treffern, wirklich einen ganz, ganz starken Tag gehabt und am Ende gewinnen sie das mit dieser starken Abwehr und dann auch den einfachen Toren aus dem Tempo-Gegenstoß und dann am Ende ist der Sieg verdient, ist klar. Das ist, glaube ich, so der einzige Rückschluss, dass diese Abwehrformation 3-2-1 wirklich gut ist, den Gegner vor Probleme stellen kann und das sollten die Kieler mitnehmen aus dem Spiel, wo sie eigentlich die klaren Favoriten waren und am Ende das auch klar gewonnen haben.
Gradmesser natürlich Spiele gegen höherklassige Mannschaften. 6-4 auf jeden Fall die Punkteausbeute der Kieler auf Platz 5. Sechster der Bergische HC, auch die haben einen klaren Sieg eingefahren. 35-26 gegen den TBV Lemgo. Auf Platz 2 der Handball-Bundesliga-Tabelle, da stehen die Flensburger, die haben am Sonntag aber nicht gespielt, weil sie am Samstag nämlich schon ran mussten in der Champions League und sich dort dann, beziehungsweise sie haben am Sonntag in der Champions League gespielt und sich dort gegen behauptet. Ja, und auch da letztlich ihren Trend in der Saison weiter fortgesetzt. 34-31 in Nantes gewonnen und sie bleiben auch in der Champions League damit zum Start erstmal ungeschlagen. Das sieht wirklich gut aus bei den Flensburgern, Sebastian.
Ja, also die Flensburger, die spielen wirklich einen ganz, ganz starken Handball momentan, das muss man so sagen. Also damit war vor der Saison überhaupt nicht zu rechnen, dass sie in so einer frühen Phase sich schon so stark präsentieren können. Das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Es war ein Spiel gegen Nantes, was sehr temporeich war. Es gab viele Tore aus der ersten, zweiten Welle, wo du sehr, sehr, sehr schnell schon sehr wach sein musstest. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gespielt, die Flensburger. Sie sind da auch eine Mannschaft, die durchaus aus dem Tempo-Gegenstoß und aus der zweiten Welle einfache Tore machen können. Und das haben sie dann auch dort bewiesen. Sie hatten ein starkes Spiel insgesamt gehabt und dann auch in der zweiten Halbzeit hatten sie dann eine Phase, wo sie dann wirklich konsequent kein Gegentor zugelassen haben. Da haben sie nur in 10 Minuten ein Gegentor zugelassen. Dann ging es dann von 25-23 auf 30-24. Und da war das Spiel schon fast entschieden. Die haben dann hinten raus nochmal ein bisschen bangen müssen, weil dann wirklich Nord nochmal angezogen hat, ist nochmal rangekommen. Aber sie hatten in der Phase gerade in diesen 10 Minuten einen überragenden Torhüter, Benjamin Buric, der erst reingekommen ist für Torben Bergerüth, der angefangen hat. Bergerüth eine Quote von 18% mit 2 Paraden. Benjamin Buric 12 Paraden, eine Quote von 35%. Und der war mit der entscheidende Faktor dafür, dass sich die Flensburgerinnen wieder in der Phase absetzen konnten. Dass sie dann auch wirklich dann und das Spiel für sich entscheiden konnten, weil sie dann in dieser Phase sehr gut genutzt haben. Hat einen starken Markus Röth, der das wirklich sehr, sehr stark gespielt hat. Kam dann für Holger Glandorf auch Rückraum rechts rein und bei 6 Toren, bei 8 Versuchen wirklich ein gutes Spiel gewesen. Auch Rasmus Lauge Schmidt 5 Tore bei 7 Versuchen. War wirklich ein entscheidender Spieler, der sich auch in der Schlussphase dann die Entscheidung getroffen hat, die Verantwortung übernommen hat für die wichtigen Situationen, dann auch zum 34-30 getroffen hat, wo das Spiel dann entschieden war, 2 Minuten vor Schluss. Und das war wirklich sehr gut, was die Flensburger gespielt haben. Nord musste wirklich kämpfen, hat diese Flächephase haben sie leider nicht gut verkraftet, da war zu viele Fehler dann auch mit drinne, haben sich zu sehr abkochen lassen von der starken Deckung der Flensburger. Valon Rivera war auch dort bester Werfer am Ende mit 6 Treffern, auch Nicolas Claire mit 5 Treffern, ein gutes Spiel gehabt, aber am Ende reicht es leider nicht, weil Flensburg einen starken Torhüter hat, den hatten die Nordner nun mal nicht, da war Amor Ziffert mit 5 Paradenquote von 18% der beste Torhüter. Und dann fehlt es natürlich entsprechend gegen Flensburg-Handewitt, wird die das dann sehr gut gespielt haben, am Ende verdient gewinnen und im Moment wirklich ja auf so einer Wolke 7 schwimmen. Das ist wirklich sehr, sehr stark, was sie spielen, trotz des Umbruchs in der Mannschaft. Aber die Mannschaft ist jung, man merkt, dass sie viel Tempo gehen können, dass sie über 60 Minuten so schaffen können. Respekt vor der Leistung.
Und sie muss am Mittwoch dann nochmal wieder Tempo gehen, da geht es dann nämlich zu Hause in der Champions League weiter gegen Zagreb. Und die haben zum Auftakt zu Hause mit 23-24 gegen Pick Jacket verloren. Also die Flensburger am Mittwoch wieder gefordert und am Wochenende waren dann auch noch die Füchse Berlin gefordert und zwar im DHB-Pokal mussten sie gegen Minden in Minden antreten in der Kamperhalle und da haben sie sich durchgesetzt mit 31-26, also jetzt schon mal das Viertelfinale des DHB-Pokals erreicht, einen Monat vor allen anderen. Warum dieser Frühstart, Sebastian?
Genau, und zwar ist es so, dass die Berliner beim IEF Superclub teilnehmen, dieser inoffiziellen Clubmeisterschaft, wo sie schon in den letzten Jahren wirklich sehr gut abgeschnitten haben und ihn auch schon zweimal gewonnen haben. Und der findet genau an diesem Wochenende statt, wo das Pokalspiel wäre. Deswegen hat sich der DRB jetzt entschieden, das vorzuziehen. Da die beiden Mannschaften dieses Wochenende spielfrei haben, haben sie gesagt, wieso machen wir es nicht eigentlich an diesem Wochenende? Und deswegen war dieses Pokalspiel jetzt schon früher. Und ja, die Flensburger oder die Berliner haben das wirklich sehr gut gespielt. Von Anfang an ein starkes Spiel gehabt, hatten schnell eine 6-0-Serie, sodass sie beim 8-2 in der 15. Minute schon sich entscheidend absetzen konnten und dann wirklich gerade in der ersten Halbzeit eine bombastische Leistung gezeigt haben, wirklich kaum Fehler gemacht haben, gingen dann zur Halbzeit mit 17-9 in die Kabine und das war dann schon eigentlich die Entscheidung, weil sie wirklich sehr, sehr stark agiert haben. Dann hatten einen guten Torhüter drin, mit Silvio Heinevetter am Ende 7 Paranquote von 28% in den letzten 15 Minuten. Karl-Malte Semisch rein, der mit 5 Paran und einer Quote von 38% dann sicher machen konnte, dass die Füchse das am Ende klar gewinnen können, haben wieder eine starke Wurfquote bewiesen, nachdem sie ja zu Anfang wirklich einige Probleme hatten in der Saison, das Spiel wirklich gut zu gestalten und eine starke Wurfquote hinzuziehen, haben sie diesmal eine Wurfquote von 72% gezeigt, wirklich ganz, ganz stark, waren sehr sicher in ihren Aktionen, hatten einen sehr guten Frederik Simak, den jungen Rückraumnicken, der am Ende beste Werfer war für die Berliner mit 7 Treffern. Auch Jakob Holm mit 5 Toren war wirklich sehr gut. Der Neuzugang hat sich wirklich gut einfügen können. Ja, und Minden hat alles versucht. Sie kamen aber nicht so ganz ran. Hatten in ihren starken besten Werfern Christopher Rambo mit 9 Paraden, der ein gutes Spiel hatte. Espen Christensen mit 8 Paraden, eine gute von 23%. Gutes Spiel eigentlich gehabt, aber in den letzten 10 Minuten konnte Kim Son Hansen, der da eingewechselt wurde, keinen einzigen Ball halten. Dann war es für Mitten dann wirklich sehr, sehr schwierig, dieses Spiel noch zu drehen, weil sie sich einfach in der ersten Halbzeit schon verloren haben. Am Ende geht es dann noch mit 5 Treffern in Ordnung, aber Berliner waren wirklich sehr, sehr stark, haben es am Ende verdient gewonnen, auch wenn sie dann hinten raus ein bisschen nachgelassen haben, aber verständlich, da kann man noch ein paar wichtige Kräfte schon für die nächsten Wochen, die für sie jetzt anstrengend werden.
31-26, am Ende auf jeden Fall ein souveränes Ergebnis und der Einzug ins Viertelfinale im DHB-Pokal für die Berliner. Schon mal ein paar Wochen vor den anderen davor. Da kann man dann auch beruhigt in einem Monat zur Club-WM nach Doha fahren. Ja, wir bleiben auch dran am Handball, natürlich mit der Champions League in der nächsten Woche und auch mit der Bundesliga. Dann wieder sind wir für euch dabei hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Abonniert unseren Feed, holt euch die App von iOS und Android für meinsportradio.de und dann seid ihr immer mit dabei und könnt uns zuhören und habt alle Sportergebnisse, nicht nur den Handball, natürlich immer im Blick und habt Meinungen, Analysen zu allen wichtigen Events des Sports bei euch quasi auf dem Handy in der Hosentasche. Danke, Sebastian.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.